Edle Lords, ich bitte euch um Vergebung.
Lord Nestor schaute finster drein. Gesteht ihr euer Verbrechen?
Wenn ich Augen hätte, würde ich weinen.
Die Stimme des Sängers, die des Nachts so stark und sicher klang, wirkte nun brüchig und flüsterleise.
Ich habe sie so geliebt. Ich konnte es nicht ertragen, sie in den Armen eines anderen Mannes zu sehen, zu wissen, dass sie mit ihm das Bett teilte. Ich wollte meiner süßen Herrin kein Leid zufügen, das schwöre ich. Die Tür habe ich nur versperrt, damit uns niemand stören könnte, während ich ihr meine Leidenschaft gestehen wollte. Aber Lady Lysa war so kalt, als sie mir gesagt hat, sie trage Lord Perthes Kind unter dem Herzen, erfasste mich eine Raserei.
Sansa starrte auf seine Hände, während er sprach. Die fette Maddie behauptete, Mord habe ihm drei Finger abgenommen, die beiden kleinen Finger und einen Ringfinger. Seine kleinen Finger wirkten steifer als die anderen, doch angesichts der Handschuhe war es schwer zu erkennen. Es könnte einfach nur eine Geschichte sein. Woher soll Maddie das wissen?
»Lord Pette war so gütig, mir meine Harfe zu lassen«,
fuhr der blinde Sänger fort.
»Meine Harfe und meine Zunge, damit ich meine Lieder singen kann. Lady Lysa liebte meinen Gesang.«
»Schafft mir dieses Wesen aus den Augen, oder ich bringe den Kerl eigenhändig um«, knurrte Lord Nestor. »Sein Anblick macht mich krank.«
»Mord, führ ihn zurück in seine Himmelszelle«, sagte Pette.
»Ja, Milord.«
Mord packte Marillion grob am Kragen.
»Nichts mehr mit reden.«
Als er sprach, sah Sansa zu ihrem Erstaunen, dass der Kerkermeister Zähne aus Gold hatte. Sie schaute zu, wie er den Sänger halb zu den Türen zerrte und halb schob.
»Der Mann muss sterben«,
stellte Sir Marvin Belmore fest, nachdem die beiden gegangen waren.
»Er hätte Lady Lysa gleich durch die Mondtür folgen sollen.«
»Ohne seine Zunge«, fügte Sir Alba Royce hinzu, »ohne diese verlogene, spottende Zunge.«
»Ich war zu nachsichtig mit ihm, ich weiß«, sagte Petter Baelish reumütig. »Ehrlich gesagt bedauere ich ihn. Er hat aus Liebe getötet.«
»Aus Liebe oder aus Hass«, erwiderte Belmore, »er muss sterben.«
»Und wird es gewiss bald genug tun«, meinte Lord Nestor schroff. »Niemand verweilt lange in den Himmelszellen. Das Blau wird ihn zu sich rufen.«
»Vielleicht«, sagte Petter Baelish. »Aber ob Marillion auf diesen Ruf hört, weiß nur er selbst.«
Er gab seinen Wachen einen Wink, und diese öffneten die Türen am anderen Ende der Halle.
»Sirs, gewiss seid ihr nach eurem Aufstieg müde. Es wurden Zimmer für euch vorbereitet, und Speisen und Wein erwarten euch in der unteren Halle. Oswald, zeig ihnen den Weg, und kümmere dich darum, dass es ihnen an nichts mangelt.«
Er wandte sich an Nestor Royce. »Milord, würdet ihr euch auf einen Becher Wein in meinem Solar zu mir gesellen? Elaine, liebes, komm, schenk für uns ein.«
Das Feuer im Solar war niedergebrannt, aber ein Krug Wein erwartete sie. Arborgold.
Sansa füllte Lord Nestors Becher, während Petter mit einem eisernen Schürhaken in der Glut stocherte. Lord Nestor setzte sich neben das Feuer.
»Damit ist die Angelegenheit noch nicht erledigt«, sagte er zu Petter, als sei Sansa nicht anwesend. »Mein Vetter will den Sänger selbst verhören.«
»Der Bronzejon misstraut mir.«
Pette schob einen Kloben zur Seite.
»Er beabsichtigt, mit großem Gefolge zu erscheinen. Simon Templeton wird sich zu ihm gesellen, daran solltet ihr nicht zweifeln, und auch Lady Waynewood, fürchte ich. Und Lord Belmore, der junge Lord Hunter, Horton Redford, sie werden den starken Sam Stone mitbringen, die Tollets, die Shads, die Coldwaters und einige Corbrys.«
»Ihr seid wohl unterrichtet.«
»Welche Corbrys?«
»Nicht Lord Lionel.«
»Nein, seinen Bruder. Sir Lynn mag mich aus irgendeinem Grunde nicht.«
»Lynn Corbry ist ein gefährlicher Mann«, sagte Lord Nestor beharrlich. »Was gedenkt ihr zu tun?«
»Was kann ich tun, außer sie willkommen zu heißen?«
Petter stocherte in den Flammen und legte den Schürhaken zur Seite.
»Mein Vetter hat vor, euch als Lord Protector abzusetzen.«
»Wenn dem so ist, kann ich ihn nicht daran hindern. Ich habe eine Truppe von 20 Mann. Lord Royce und seine Freunde können 20.000 aufstellen.«
Pötter ging zu der Eichentruhe, die unter dem Fenster stand.
»Broncillon wird tun, was er tun will«, sagte er und kniete sich hin.
Er öffnete die Truhe, holte ein zusammengerolltes Pergament hervor und brachte es Lord Nestor.
»Milord, dies ist ein Zeichen der Zuneigung, die Milady für euch hegte.«
Sansa schaute zu, wie Royce das Pergament aufrollte.
»Dies, habe ich nicht erwartet, Milord.«
Es erschreckte sie, Tränen in seinen Augen zu sehen.
»Unerwartet, aber nicht unverdient. Milady hat euch mehr geschätzt als ihre anderen Vasallen. Ihr wart ihr Fels, hat sie mir gesagt.«
»Ihr Fels?« Lord Nestor errötete. »Das hat sie gesagt?«
»Oft, und dies«, Pötter deutete auf das Pergament, »ist der Beweis dafür.«
»Das ist gut zu wissen. John Arryn schätzte meine Dienste, wie mir wohl bekannt ist, aber Lady Lysa, sie hat mich verhöhnt, als ich ihr den Hof machte, und ich fürchtete...«
Lord Nestor runzelte die Stirn.
»Das Pergament trägt das Siegel der Arryns, wie ich sehe, aber die Unterschrift...«
»Lysa wurde ermordet, ehe ihr das Dokument zur Unterschrift vorgelegt werden konnte, deshalb habe ich als ihr Lord Protektor unterschrieben. Ich wusste, dass es ihr Wunsch war.«
»Ich verstehe.«
Lord Nestor rollte das Pergament auf.
»Ihr seid pflichtbewusst, Milord, ja, und es mangelt euch nicht an Mut. Manche werden diese Übereignung für ungebührlich halten, für einen Fehler sogar. Das Amt des Hüters war nie erblich. Die Arryns haben die Tore errichtet in den Tagen, als sie noch die Falkenkrone trugen und das Tal als Könige regierten. Die Eyrie war ihr Sommersitz, doch mit dem ersten Schnee stieg der Hof ins Tal. Manch einer würde behaupten, die Tore sind ebenso königlich wie die Eyrie.«
»Seit 300 Jahren gibt es keinen König mehr im Tal«, hielt Pötter Baedisch dagegen.
»Die Drachen kamen«, stimmte Lord Nestor zu, »doch auch danach blieben die Tore eine Burg der Arryns. John Arryn selbst war Hüter der Tore, solange sein Vater lebte.«